Willkommen bei Brandschutz in der Unternehmensnachfolge. Sie wollen eine Firma übergeben oder übernehmen und wollen dabei die gängigen Fehler und interne Flächenbrände vermeiden? Dann sind Sie hier genau richtig. Und hier ist Ihr Brandschutzexperte in Sachen Unternehmensnachfolge, Christian Neusser.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts Brandschutz in der Unternehmensnachfolge mit dem neuen Unternehmernachfolge Weekly. Ich bin Christian Neusser und freue mich, dass ihr auch diese Woche wieder dabei seid. Heute haben wir spannende, aber auch fordernde Themen im Gepäck. Wir sprechen über die Krise im Einzelhandel und darüber, warum es gerade für Familienunternehmen wichtig ist, um zu denken, neue Wege zu gehen und dabei vielleicht ein wenig von der Startup-Welt zu lernen. Natürlich ist auch meine Co-Moderatorin Sarah wieder an Bord.
Hallo, auch von mir. Ich freue mich, heute wieder hier zu sein. Christian, wir haben wirklich brisante Themen, die uns auf den Puls der Zeit blicken lassen. Gerade der Einzelhandel steht unter einem enormen Veränderungsdruck. Bettenhäuser schließen, Discounter kämpfen um ihr Überleben. Und wir fragen uns, wie kann man sich in einem solchen Umfeld behaupten? Wo starten wir, Christian?
Lass uns die Dinge wie immer kurz und knackig zusammenfassen, bevor wir in die Details eintauchen. Die Einzelhandelskrise rollt wie ein unaufhaltsamer Zug heran. Aber wir haben die Tickets in Richtung Aufbruch schon in der Tasche. Diese Woche geht es um geschlossene Bettenläden, gescheiterte Discounter und erfolgreiche Familienunternehmen, die verstanden haben, dass man manchmal einfach einen neuen Koffer packen muss, um zu neuen Ufern aufzubrechen. Hier ist ein kurzer Überblick über unsere heutigen Themen. Erstens, Betten. Scheland schließt nach 200 Jahren. Es ist, als müsse man die Federbetten zusammenrollen, wenn der Wind der Veränderung zu stark wird. Zweitens, Kodi steht vor der Insolvenz. Wer dachte, der Preiskampf im Einzelhandel sei eine bequeme Matratze, hat vergessen, dass die Löcher darin immer größer werden. Drittens, warum Familienunternehmen Startups lieben sollten. Ein bisschen Startup-Luft schnuppern. Und plötzlich wird der Traditionsbetrieb zum Innovationsmotor. Viertens, die Lage ist ernst. Es reicht nicht, sich im Ohrensessel zu vergraben und über schwierige Zeiten zu grübeln. Jetzt heißt es aufstehen und die Ärmel hochzukrempeln. Und fünftens, Kooperation und Transformation. Wer sich nicht weiterentwickelt, bleibt irgendwann im Sumpf der Vergangenheitsglorie stecken. Aber beginnen wir doch direkt mit den ersten beiden Themen, die uns einen tiefen Einblick in den Wandel im Einzelhandel geben. Christian, Betten, Schelland, ein traditionsreiches Familienunternehmen, schließt nach 200 Jahren die Türen. Das ist nicht einfach nur das Ende eines Geschäfts. Das ist ein Stück Geschichte, das hier verschwindet. Es zeigt auf traurige Weise, wie tiefgreifend sich das Verbraucherverhalten geändert hat. Der lokale Einzelhandel kämpft um seine Existenz. Und wenn sich die Geschäftsmodelle nicht anpassen, sind selbst die traditionsreichsten Unternehmen nicht mehr sicher. Das Traurige daran ist, dass diese Veränderung auf mehreren Ebenen stattfindet. Zum einen die Digitalisierung, die dazu geführt hat, dass Kunden alles mit einem Klick bestellen können. Zum anderen auch das veränderte Freizeitverhalten. Menschen haben schlicht keine Lust mehr, in die Innenstadt zu gehen, wenn der Komfort des Online-Shoppings so verführerisch ist. Aber die Lektion, die ich aus der Geschichte von Betten Schelland ziehe, ist eine andere. Der Untergang hätte nicht zwangsläufig so kommen müssen. Es gibt Familienunternehmen, die erfolgreich gezeigt haben, dass ein Geschäft auch in der digitalen Ära blühen kann, wenn es den Mut hat, neue Wege zu gehen und sich neu zu erfinden. Lass uns über einige Ideen sprechen, wie Betten Schelland eine andere Richtung hätte einschlagen können. Stell dir vor, Betten Schelland hätte sich nicht nur auf den Verkauf von Betten konzentriert, sondern auf das gesamte Erlebnis rund um guten Schlaf. Schlafworkshops, Schlafberatung, Wohlfühlatmosphäre. Der stationäre Handel bietet Möglichkeiten, die man online nicht findet. Es geht darum, den Menschen einen Grund zu geben, in den Laden zu kommen, einen echten Mehrwert, der über das reine Produkt hinausgeht. In den USA sehen wir Beispiele, wo Einzelhändler Filialen in Orte des Erlebens verwandeln. Wie wäre es, wenn Betten Schelland aus seinem Ladengeschäft eine Art Schlafstudio gemacht hätte? Die Menschen hätten nicht nur eine Matratze gekauft, sondern eine individuelle Beratung bekommen. vielleicht sogar die Möglichkeit, Produkte vor Ort auszuprobieren oder Workshops besucht, in denen es um gesunden Schlaf geht. Ich glaube, das ist es, was heutzutage fehlt, ein Erlebnis, das die Kunden aus ihrer Alltagsroutine herausholt und ihnen zeigt, dass der Einkauf mehr sein kann als ein schneller Klick.
Du sprichst also von einem hybriden Ansatz zwischen Tradition und Erlebnis. Ein Laden, in dem nicht nur verkauft wird, sondern wo man auch Wissen teilt, Interaktion anbietet und die Menschen an die Hand nimmt, damit sie das Beste für sich finden können. Das finde ich eine großartige Idee.
Genau. Das stationäre Geschäft muss seine Vorteile betonen und das sind nun mal Dinge wie die persönliche Beratung, das Anfassen und Erleben von Produkten. Wenn wir uns die Entwicklung im Einzelhandel in Amerika anschauen, sehen wir immer mehr Filialisten, die genau diesen Weg gehen. Sie machen aus dem Laden ein Erlebnis. Schau dir Apple an. Klar, die Produkte kann man auch online kaufen, aber die Läden bieten ein Erlebnis. Man kann alles anfassen, ausprobieren, sich beraten lassen, mit den Produkten spielen. Genau so könnten auch klassische Einzelhändler agieren. Es geht darum, die Menschen neugierig zu machen, ihnen das Gefühl zu geben, Teil von etwas Besonderem zu sein. Betten. Shelland hätte auch die Chance gehabt, eine Art Schlaf-Community aufzubauen. Veranstaltungen zum Thema Schlafgesundheit, Kooperationen mit lokalen Gesundheitszentren, Expertenabende. Es gibt so viele Möglichkeiten, um aus einem simplen Geschäft ein Zentrum des Wohlbefindens zu machen. Es geht um Geschichten, um eine Philosophie, die vermittelt wird. Wir Menschen sehnen uns danach, Teil einer Gemeinschaft zu sein. Und gerade Familienunternehmen, die tief in ihrer Region verwurzelt sind, haben hier einen Vorteil. Sie sind glaubwürdig. Diese Glaubwürdigkeit muss genutzt werden, um aus dem stationären Handel mehr zu machen als nur ein Ort zum Kauf. Er muss zum Erlebnis werden, zur Begegnung. Ein Ort, an den die Menschen gerne kommen, weil sie wissen, dass hier echte Menschen dahinterstehen, die ihr Handwerk verstehen und mit Leidenschaft dabei sind.
Das klingt wirklich nach einer Vision, die für viele Unternehmen ein echter Wegweiser sein könnte. Doch jetzt kommen wir zum zweiten Thema, das mindestens genauso aufrüttelnd ist. Die Insolvenz von Kodi.
Ja, Kodi, ein weiterer Name, der uns zeigt, dass es im Einzelhandel gerade ordentlich kracht. Und zwar so sehr, dass die Löcher in der bequemen Matratze immer größer werden. Aber was ist hier das Problem? Bei Kodi sehen wir ein Muster, das leider zu oft vorkommt. Die einseitige Fokussierung auf den Preis. Preiskampf pur, ohne echten Mehrwert zu bieten. Wenn das einzige Verkaufsargument billiger ist, hat man ein Problem, sobald die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen härter werden. Und genau das sehen wir jetzt. Die Leute geben weniger aus, die Budgets werden knapper und plötzlich merken die Konsumenten, vielleicht muss es nicht der billigste Artikel sein, sondern einer, der mir wirklich etwas bringt. Aber was hätte Kodi anders machen können? Warum fallen einige Unternehmen in der Krise, während andere gestärkt daraus hervorgehen? Der Fehler liegt oft darin, dass der Fokus auf der falschen Seite liegt, nur auf dem Preis, nur auf der Masse.
Sehr spannend, Christian.
Nachdem wir nun die ersten beiden spannenden Themen behandelt haben, bei denen es vor allem um die Krise im Einzelhandel und die Anpassungsnotwendigkeiten traditioneller Geschäftsmodelle ging, ist es an der Zeit, uns den Chancen zu widmen. Wie können wir aus der Krise gestärkt hervorgehen? Was sind die neuen Wege, die Familienunternehmen einschlagen sollten? Hier kommt unser drittes Thema ins Spiel, die Liebe zwischen Familienunternehmen und Startups. Oder besser gesagt, warum sich traditionelle Unternehmen von Startups inspirieren lassen sollten. Der Titel könnte sein, ein bisschen Startup-Luft schnuppern und schon wird der Traditionsbetrieb zum Innovationsmotor.
Ganz genau. Christian, ich finde es immer wieder spannend, wenn wir diese Unterschiede zwischen den verschiedenen Welten, den traditionellen Unternehmen und den agilen Startups, betrachten. Warum ist es eigentlich so wichtig, dass die beiden zusammenfinden?
Das ist eine hervorragende Frage, Sarah. Ich würde sagen, die Antwort liegt in der Dynamik unserer heutigen Zeit. Traditionelle Familienunternehmen zeichnen sich oft durch eine gewisse Stabilität und langfristige Planung aus. Diese Qualitäten sind unglaublich wertvoll, gerade in Zeiten der Unsicherheit. Aber genau das, was sie stark macht, kann auch ein Hindernis sein. Nämlich dann, wenn schnelle Veränderungen gefragt sind. Hier kommen Startups ins Spiel. Sie sind flexibel, agil und bereit, Risiken einzugehen. Das sind genau die Eigenschaften, die in einer Welt, die sich ständig wandelt, unglaublich wichtig sind. Der Gastkommentar von Tina Dreimann zeigt uns, dass es enorme Chancen gibt, wenn Familienunternehmen und Startups zusammenarbeiten. Trotzdem nutzen die Mittelständler diese Möglichkeiten viel zu selten. Oft liegt es daran, dass beide Seiten anders ticken. Startups sind dynamisch, brauchen schnelle Entscheidungen und agieren oft riskanter. Familienunternehmen sind eher langfristig orientiert, bedacht und sicherheitsbewusst. Das Problem liegt also nicht im Mangel an Interesse, sondern daran, dass man nicht weiß, wie man diese unterschiedlichen Herangehensweisen zusammenbringt. Stell dir vor, wir hätten ein traditionelles Familienunternehmen, das die Vorteile eines Startups aufgreift, die Agilität, die Innovationskraft, das schnelle Reagieren auf Marktveränderungen. Doch es behält gleichzeitig die Werte eines Traditionsunternehmens bei. Beständigkeit, Glaubwürdigkeit, Vertrauen. Das wäre doch die perfekte Kombination, oder? Das hat auch Tina Dreimann erkannt. Sie betont, dass Partnerschaften zwischen Familienunternehmen und Startups die Wirtschaft nachhaltig verändern können. Ein anschauliches Beispiel ist Döhler Ventures, das sich bewusst außerhalb des Kerngeschäfts positioniert und in Startups investiert, um den nötigen Innovationsschub zu erhalten, während das eigentliche Unternehmen stabil bleibt. Ein Familienunternehmen könnte zum Beispiel durch eine solche Partnerschaft die eigene Innovationskraft stärken, ohne das traditionelle Fundament zu gefährden. Denken wir doch mal an Kodi. Wenn sie es geschafft hätten, ein junges Startup im Bereich nachhaltiger Verpackungen oder Konsumgüter zu integrieren, wäre ihr Ansatz vielleicht anders gewesen. Nachhaltiger, innovativer und besser auf die Bedürfnisse der heutigen Kunden abgestimmt. Die Erkenntnis ist also, dass Familienunternehmen den Mut haben sollten, in Startups zu investieren oder mit ihnen zusammenzuarbeiten, um ihr Portfolio zu erweitern und das eigene Geschäftsmodell anzupassen.
Das klingt nach einem sehr vielversprechenden Ansatz. Christian, wie würdest du sagen, kann ein Familienunternehmen die Hürden überwinden, die so eine Zusammenarbeit mit sich bringt?
Es beginnt alles mit einer klaren Vision und der Bereitschaft, neue Wege zu gehen. Familienunternehmen müssen verstehen, dass das Einzige, was sie verlieren können, der Status quo ist. Und der bringt sie unter den aktuellen Marktbedingungen ohnehin nicht weiter. Die wichtigsten Schritte sind, eine unabhängige Struktur schaffen, um schnelle Entscheidungen zu ermöglichen und jemanden auf operativer Ebene benennen, der die Dynamik eines Startups versteht und Entscheidungen vorantreibt. Man muss flexibel sein und erkennen, dass auch Fehler Teil des Prozesses sind. Nur durch das Scheitern lernen wir wirklich, was funktioniert und was nicht. Ein Familienunternehmen könnte insbesondere eine eigene Abteilung oder Tochtergesellschaft gründen, die sich ausschließlich mit Innovationen beschäftigt durch Zahlen und das in Zusammenarbeit mit einem Startup. So bleibt die traditionelle Struktur stabil, während gleichzeitig eine Plattform für neue Ideen und schnelle Veränderungen geschaffen wird. Ich denke, genau darin liegt die große Chance, die wir nutzen müssen, um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben. Christian, kommen wir nun zu unserem vierten Thema. Die Lage ist wirklich sehr ernst. Das sind die Worte von Frau Ostermann, die ein düsteres Bild der aktuellen Lage vieler Familienunternehmen zeichnet. Der Verband spricht davon, dass jedes vierte Familienunternehmen Stellenabbau plant. Die wirtschaftliche Situation bringt viele Betriebe an ihre Grenzen. Und das ist eine bittere Realität, der wir uns stellen müssen. Aber bevor wir jetzt in einer düsteren Stimmung versinken, lasst uns darüber sprechen, was wir konkret tun können, um das Ruder herumzureißen. Die wirtschaftlichen Herausforderungen sind real, das steht außer Frage. Aber wir dürfen uns davon nicht lähmen lassen. Ich denke, was Frau Ostermann uns wirklich sagen möchte, ist, es ist an der Zeit, die Ärmel hochzukrempeln und proaktiv zu handeln. Was ich häufig beobachte, ist, dass viele Unternehmen in eine Art Schockstarre verfallen, wenn die Zeiten schwieriger werden. Das führt dazu, dass man versucht, sich in der Komfortzone zu bewegen, Stellenabbau zu betreiben und auf bessere Zeiten zu warten. Doch diese Zeiten kommen nicht, wenn wir nicht aktiv etwas dafür tun. Ein konkreter Ansatz könnte sein, den Fokus zu verändern. Anstatt über Stellenabbau nachzudenken, sollten wir darüber nachdenken, wie wir die vorhandenen Ressourcen besser nutzen können. Vielleicht gibt es neue Geschäftsfelder, in denen wir unsere Expertise einsetzen können. Ein Beispiel aus der Praxis wäre die Möglichkeit, in lokale Netzwerke zu investieren, die auf Zusammenarbeit und gemeinsame Lösungen setzen. In Krisenzeiten ist Zusammenarbeit oft effektiver als Einzelkämpfertum. In der Region könnten Familienunternehmen insbesondere gemeinsame Initiativen starten, um neue Projekte ins Leben zu rufen oder gemeinsam Lösungen für drängende Herausforderungen zu entwickeln.
Du sprichst also davon, dass wir uns die Stärken der Gemeinschaft und der regionalen Verwurzelung zunutze machen sollten? Das ist ein schöner Gedanke, Christian. Denn gerade in schwierigen Zeiten ist das Zusammenstehen eine der großen Stärken von Familienunternehmen.
Absolut. In schwierigen Zeiten müssen wir gemeinsam stark sein. Und das ist ja auch das Besondere an Familienunternehmen. Sie haben eine tiefe Verwurzelung in ihrer Region. Sie sind eng mit ihrer Belegschaft verbunden. Das sind alles Qualitäten, die man nutzen kann, um eine Krise zu meistern. Das bedeutet aber auch, dass wir uns nicht auf die alten Strukturen verlassen dürfen. Es ist die Bereitschaft gefragt, sich ständig neu zu erfinden und nach vorne zu schauen. In der Krise zu verharren und auf bessere Zeiten zu warten, ist der falsche Weg. Nehmen wir das Beispiel Betten-Schelland aus dem ersten Thema. Vielleicht hätte eine Zusammenarbeit mit einem lokalen Startup, das innovative Schlaflösungen entwickelt, eine neue Chance eröffnet. Vielleicht hätte die Verbindung von Tradition und neuen Technologien den Kunden gezeigt, dass Betten-Schelland immer noch den besten Schlaf bietet, nur eben in einer modernen Form. Die wichtigste Botschaft, die ich heute vermitteln möchte, ist, nur wer bereit ist, etwas zu verändern, wird auch in der Zukunft bestehen. Das bedeutet, wir müssen proaktiv nach Möglichkeiten suchen, wie wir unsere Geschäftsmodelle anpassen und erweitern können und dürfen nicht einfach nur darauf hoffen, dass sich die Umstände verbessern. Christian, und jetzt kommen wir zu unserem fünften und letzten Thema. Es geht um Kooperation und Transformation. Und wir möchten konkrete Handlungsempfehlungen für Familienunternehmen ableiten. Ich habe hierzu kürzlich einen Fachartikel verfasst, der bald erscheinen wird. Und darin geht es genau um die Frage, wie sich Familienunternehmen durch Kooperationen und die gezielte Nutzung von Netzwerken transformieren können. Die Lehren aus den ersten vier Themen sind eindeutig. Wir müssen lernen, dass Wandel unvermeidlich ist. Die Transformation darf nicht als Bedrohung angesehen werden, sondern als eine enorme Chance. Für viele Familienunternehmen ist das eine der größten Herausforderungen, den Mut zu finden, die gewohnten Pfade zu verlassen und in neue, unbekannte Gebiete vorzustoßen. Doch genau dieser Mut ist es, der langfristig den Erfolg sichert. Ich sehe es immer wieder in meiner Arbeit. Unternehmen, die bereit sind, in Zusammenarbeit zu investieren und auch einmal Risiken einzugehen, sind diejenigen, die aus Krisen gestärkt hervorgehen. Ein konkretes Beispiel: in meinem Artikel spreche ich über die Schaffung unabhängiger Investmenteinheiten innerhalb eines Unternehmens. Dies erlaubt es, schneller auf Marktveränderungen zu reagieren, ohne die Stabilität des Kerngeschäfts zu gefährden. Familienunternehmen, die den Sprung in neue Technologien oder Geschäftsmodelle wagen wollen, können durch die Gründung solcher Einheiten neue Märkte erschließen und das Unternehmen fit für die Zukunft machen. Und das Schöne daran ist, dass man die Wurzeln nicht kappen muss. Man bleibt in seiner Tradition verankert und erweitert diese lediglich um eine neue Dimension.
Christian, was würdest du sagen, wenn du den Unternehmen da draußen eine konkrete Handlungsempfehlung mitgeben müsstest? Was wäre das Wichtigste, das sie jetzt tun sollten?
Das Wichtigste ist, den Wandel anzunehmen und die eigene Denkweise zu hinterfragen. Viele Unternehmen scheitern nicht, weil sie keine guten Produkte haben oder weil sie nicht hart genug arbeiten. Sie scheitern, weil sie nicht bereit sind, ihre eigenen Strukturen und Überzeugungen in Frage zu stellen. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um sich zu öffnen, Kooperationen zu suchen, neue Geschäftsmodelle zu testen und die eigene Organisation agiler zu gestalten. Diversifikation, Innovation und eine klare Vision sind die Schlüssel, um die Herausforderungen der Zukunft zu meistern. Die zweite wichtige Empfehlung ist: warten Sie nicht, bis der Druck von außen so groß wird, dass Sie keine andere Wahl mehr haben. Nutzen Sie die Krise als Chance zur Transformation, als Möglichkeit, neue Wege zu gehen und das Unternehmen für die nächsten Generationen zu sichern. Und das ist es doch letztlich, was uns alle antreibt, das eigene Unternehmen zu einem nachhaltigen Erfolg zu machen, das nicht nur heute, sondern auch in 20, 50 oder 100 Jahren noch Bestand hat. Und damit kommen wir zu einem Cliffhanger, den wir gerne in der nächsten Episode auflösen werden. Wie genau können wir Partnerschaften so aufbauen, dass Wasunsthaus, dass sie fast nicht nur kurzfristig funktionieren, sondern echte langfristige Win-Win-Situationen schaffen?
Schön, dass Sie uns heute zugehört haben. Wenn es Ihnen gefallen hat, geben Sie uns bitte 5 Sterne. Wenn nicht, schreiben Sie uns, damit wir uns beim nächsten Mal noch viel individueller auf Ihre Bedürfnisse einstellen können. Abonnieren Sie gerne unseren Podcast und verpassen Sie keine Folge mehr von Brandschutz für die Unternehmensnachfolge unter www.christian-neusser.de.